Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich möchte ganz herzlich begrüßen und möchte euch heute vorstellen, Klaus Jürgen, wie er sich früher nannte, Knacki Deuser, ein Moderator, den ich total schätze, den ich total mag, von dem ich, glaube ich, auch in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, ich habe es gerade noch mal gesucht, ich musste ein bisschen suchen, mit großem Herzen, How to be lustig. Wir kommen noch zu vielen Dingen, die du gemacht hast. Herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast Humorexpertin fragt Führung. Schön, dass du da bist, Klaus Jürgen.
Ja. Schön, freue ich mich, bin gespannt. Ich hab ja schon 2-3 Mal reingehört und das ist ja auch, sage ich mal, das große Thema, was mich mein Leben lang ein wenig umgetrieben hat.
Ja, wir haben im Podcast hauptsächlich auch mit Menschen in Unternehmen gesprochen, also gar nicht so Profi-Humoristen wie dir. Und wir haben uns jetzt so für das Jahr 2025, weil es uns als Humorinstitut jetzt auch seit 20 Jahren gibt, haben wir uns vorgenommen, nochmal mehr die Humor-Profis vors Mikro zu holen. Bisher haben wir tatsächlich einfach mit Menschen gesprochen, die intuitiv was Humorvolles in ihrem Job gemacht haben und das so diesen Humor zu greifen kriegen. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Du hast mit vielen Humorprofis schon zu tun gehabt, schreibst du auch auf deiner Seite Caroline Kebekus, Mario Barth, Luke Mockridge. Wir kommen auch später noch zu Nightwash, das du als Konzept, als Projekt gegründet hast. Ich steige gleich mal ein mit einer Frage zu deinem Humor. Was brauchst du denn für Umgebungsbedingungen, damit du gar nicht viel Mühe hast, um was Humorvolles für eine Bühne zu produzieren? Also was macht dich denn sofort locker, fluffig, leicht, humorvoll, ohne dass du dafür arbeiten musst im Sinne von Text schreiben und Show produzieren?
Ah, das ist, ich finde das gar nicht so eine einfache Frage. Also für mich ist Humor tatsächlich so eine Mindset-Sache, weil ich glaube gar nicht, dass du Humor wirklich trainieren musst. Du musst Humor quasi bei dir wiederfinden. Das ist in uns allen ganz tief verankert. Also du musst kein Humor trainieren, du musst kein besonderes Talent haben. Du musst dich eigentlich nur letztendlich für Humor öffnen, also dass du bereit bist, das überhaupt zu akzeptieren, weil ab der vierten Woche lachen wir einfach und kommunizieren damit. So, das heißt, aber das ist tatsächlich dann doch immer ein bisschen für mich Arbeit. Ich entscheide für mich, ob ich mit einer gewissen Lockerheit oder mit einer gewissen Schwere an Sachen rangehe. Ja, also natürlich hilft es immer, wenn andere Menschen, die um mich drumherum sind, freundlich sind. Das macht es dir immer einfacher. Also wenn jemand anderes lächelt, lächel ich auch. So, aber eigentlich geht es oft eher, dass ich mit mir selber in Kommunikation trete und mir selber sage, mach dich jetzt erstmal ein bisschen locker. Ja, so, das muss ich mir sagen. Guck dir die Dinge nochmal neu an und lache über die Sachen. Und so schaffe ich es tatsächlich, mich in Stimmungen zu versetzen.
Und du hast ja auch in deinem Buch total schön und finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar oder nachmachbar beschrieben, dass du so kleine Schicksalsschläge nutzt, um da dann mit Übertreibung, Umdeutung, also um da was Komisches draus zu machen. Ich frage trotzdem nochmal, wie ist denn so für dich der Punkt, also wenn du sagst, nimm viel die Person, ne? Ich sage auch oft in meinen Seminaren, dieses Wiederfinden von Humor, den man als Kind hatte, also dieses, was findest du komisch, was bringt dich leicht zum Lachen, da eher wieder andocken, also wieder Ausgrabungsarbeiten, nenne ich es auch manchmal. Wie machst du eine Situation für dich komisch? Also du sagst, du gehst eine Straße entlang, ne, kommst an der Fußgängerampel, da steht ein Schild, auf dem steht Fußgänger, bitte drücken, mein Humormotor wirft sich an, ja, ich drücke den nächsten Fußgänger. Also so oft wünschen sich ja Menschen von dir auch Situationen, die erstmal per se nicht lustig sind, für ein Produkt, für eine Show, für eine Moderation, dass du, wie gehst du da für dich so ran?
Also, also wenn ich jetzt Geschichten oder also das sind ja zwei Sachen. Ich kann Sachen beobachten und kann, wenn ich die beobachte, Filter aufsetzen, was ist daran wahr, was ist daran weise, was ist daran tragisch, was ist daran lustig? So, das allein, wenn ich Geschichten oder Situationen mit unterschiedlichen Brillen betrachte, sehe ich unterschiedliche Dinge. Wenn ich Geschichten kreiere, die lustig sind, ich brauche tatsächlich oft eine kleine wahre Beobachtung. Und dann fange ich diese Geschichte an zu erzählen. Der Humor kommt eigentlich Stück für Stück drauf. Es ist beim Storytelling, ich mache oft dann auch Übungen mit den Leuten über den besten, den schlechtesten Auftritt. Es geht einfach nur darum, dass man kapiert, der Beste ist eigentlich immer so ein bisschen angeberisch, der Schlechte hat jeder. Wenn du den aber irgendwann gerettet hast, dann ist das schon per se ein bisschen lustig. Das ist wie eben eine Tragödie, die positiv ausgeht. Und wenn du das 10-mal erzählst, wird die immer lustiger, verspreche ich dir. Ich sehe irgendwas, ich höre etwas, denke, ach, das ist ja irgendwie skurril, und dann erzähle ich das 5-mal, 6-mal, und dann merke ich, wie ich durch dieses permanente Umschreiben oder Erzählen die Situationen, ja, dass die immer lustiger werden. Wie du es eben sagst mit der Ampel. Auf die Idee, Fußgänger drücken, ja, muss er erstmal kommen. Das ist tatsächlich so der kleine Punkt. Und dann daraus dann eine große Geschichte zu machen oder ein Sketch oder sonst was, das ist verhältnismäßig einfach. Das ist wirklich, das ist eigentlich nur Training und Arbeit. Dieses Beobachten und dieses Offensein für Situationen, ja, das. Also mir hat vorgestern Beispiel, meine Frau hat mir so ein kleines Video zugesendet. Und sie wusste eigentlich schon, dass ich mich gleich kaputt lache. Und weil es ging über so ein bisschen Hyperaktivität, was ich mit Sicherheit auch früher hatte oder jetzt auch habe, was aber dann nie so einer gemerkt hat. Super alberner kleiner Spot. Da kriegt einer Schere und ein Bild. Und bevor er eigentlich einen Befehl bekommt, was er damit zu tun hat, fängt er an zu arbeiten. Er macht eigentlich alles richtig, aber natürlich erzählen die immer, ihm immer etwas anderes, was er machen sollte. Er war einfach viel zu früh, hat viel zu schnell reagiert. Und ich lese das, sehe das und denke, ja, ich weiß genau, was meine Frau gleich sagt. So in etwa sieht die Kommunikation mit dir aus. Das habe ich mir so, ich musste so drüber lachen, wo ich denke, ah ja, klar, der gibt mir, ich fange sofort an zu reagieren und alle, ja, sehr schön, aber darum ging es gar nicht. Also, da habe ich total drüber gelacht. Ich arbeite mit meinem alten Urpartner, wir haben angefangen haben, Comedy zu machen, demnächst wieder ein Programm. Und ich wusste sofort, das ist eine Nummer für uns, kann ich umschreiben. In der Nummer wird aber derjenige, der nicht hyperaktiv ist, den hyperaktiven spielen, weil der das viel lustiger spielen kann als ich, weil der viel dämlicher gucken kann als ich, wenn der falsch ist. Das heißt, die eigentliche Geschichte, die muss gar nicht mehr wahr sein. Der Punkt, den ich da gesehen habe, den fand ich todkomisch. Wusste ich, aha, so ist es. So, das kann ich jetzt umschreiben und da kommt, passiert was ganz anderes. Dann können die Leute das auch spielen. Aber so funktioniert mein Humorgehirn. Ich sehe Dinge und überlege, so was, weil manchmal kannst du
Ganz kurze
kleine Sachen
Sachen, wie
ganz
wir das
groß machen.
können. Ja.
Und manche
Genau.
Sachen musst du total komprimieren. Ja? Aber eigentlich, ich sehe immer dann was Komisches, wenn ich bereit bin, was Komisches zu sehen.
Also wie du eben auch sagtest, ne, die
Ja,
Offenheit zu
welchen
gucken.
Filter ich drauflege, das ist tatsächlich ganz elementar.
Besonders große Antennen
Ja, es ist auch ein
auszufahren
Commitment,
und
ne, ob man über bereit ist für ein bisschen Humor.
was Komisches hineinzuinterpretieren. Ich sage auch oft, die Situation per se ist nicht komisch, aber deine Bereitschaft, etwas Merkwürdiges hineinzuinterpretieren, ne, war komisch.
Ja, oder vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich das dazu erzählen darf. Also, wenn du in einen
Unbedingt.
Kreativworkshop reingehst und manchmal kommen die Leute dann irgendwie nicht weiter, und dann ist der einfachste Trick, das ist wirklich ein so simpler Trick, ist, wenn ich denen sage, denk doch mal lustig. Ja, wir brauchen aber eine Lösung. Das ist doch egal. Denk doch mal lustig. Denk doch mal, wie ein Superheld und eine Superheldin das Problem lösen. Oder ganz aktuell, wie würde Trump dieses Problem lösen? Da fällen dir sofort Lösungen ein, auf die du vorher nie gekommen bist. Du kannst dann den Filter draufsetzen. Ja, aber nicht schon vorher immer den Filter draufsetzen. Und dieses Humorige, dieses, wir in Deutschland haben offen Probleme mit, dass es nicht wertig genug ist. Ja, es muss entweder ernst oder lustig sein. Es kann aber nicht beides sein. Aber gerade in dieser Kreativität, denk lustig, die fallen immer Lösungen ein. Wie wird ein Clown, ein Prinz, ein Superheldin? Wie würde Trump dieses Problem lösen? Ja, oder Putin? Ja, es ist ja erstmal moralisch, muss das ja gar nicht richtig sein. Aber du denkst, ach so, es gibt auch andere Möglichkeiten, die nicht korrekt sind, die nicht legitim sind. die schräg sind. Und dann legst du den Filter drauf, passt das in unsere Welt, in unser Unternehmen, in unsere Gesellschaft? So funktioniert es oft.
Wie bist du dazu gekommen, das auch mit Menschen zu trainieren? Also ich habe ja vor 20 Jahren angefangen, Humortrainings zu machen und bin da sehr schräg auch angeguckt worden, habe aber gedacht, ich finde das so spannend für Beratung und Therapie. Ich komme so aus dem Sozialpädagogischen, ne? Welcher Humor hilft dir, eine Problemfixierung zu lösen? Ja. Wie bist du, du hast ja viel geschrieben, auch viel für Humoristen geschrieben, du warst auch viel im Fernsehen, du hast ein Comedy-Format, was sehr erfolgreich auch immer noch läuft, ins Leben gerufen. Und du sagtest vorhin auch, Humor muss man nicht trainieren. Was man ja aber macht, wenn man mit Humor wieder in Kontakt geht, ist doch irgendwie, ne, das in Storytelling. Wie komme ich an die humorvolle Geschichte? Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du es dann doch trainierst, was ich ja einen sehr schönen Beruf finde?
Ja, also meine Lebensgeschichte ist schon ein bisschen, ich wollte eigentlich Sportler werden. Das ist eigentlich bis heute meine absolut größte Leidenschaft. Und dann habe ich BWL studiert. Und als BWLer habe ich schon früh in den 90ern für ganz, ganz viele Unternehmen gearbeitet. Also ich habe schon in den 90ern, ich habe so eine Jongliernummer und so eine Steppnummer und so. Und da habe ich für fast jedes Unternehmen mal Geschichten geschrieben. Das war wirklich outstanding, das gab es so nicht. Ich kenne keine Messe, wo ich nicht mal irgendwann war, ja, weil ich moderiert habe oder diese Geschichten erzählt habe, weil ich eigentlich Unternehmensabläufe verstanden habe und sie dann einfach unterhaltend dargestellt haben. Heute würde man das Edutainment nennen. Ja, nichts anderes war das einfach. Also immer als die Leute, wir haben jetzt Edutainment und ich so, Leute, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das schon mache.
Mache ich schon seit 40 Jahren.
So. Und danach habe ich aber nur mit Profis und Profirinnen, wie auch immer das ist, gearbeitet. Ja, also ich kam aus der Schule, wir sind von Lehrern eigentlich so geimpft worden, so einen Kram zu machen. Dann haben wir das einfach selber gemacht, weil wir dachten, da gibt es keine Comedy-Schule. Auch im Westen gab es irgendwie Schauspielschulen, aber wir haben dann so freies Theater machen können. Das war es aber. Und dann haben wir uns da so reingespielt und die Nibelungen, die erste Truppe. Wir waren wie so eine Boyband der Comedy-Szene. Ja, wir waren in jeder Stadt, in Hamburg, in Berlin, immer ausverkauft, waren halt so Ende 20, waren so 3 bis 4 Jungs, haben da die Läden so aufgemischt und waren halt berühmt vor den Medien, bevor Fernsehen. Es gab dann irgendwann RTL Samstagnacht. Angeblich sollten wir als Truppe auch mal die Urbesetzung sein. Und dann haben die sich aber tatsächlich für Schauspieler und Schauspielerinnen entschieden und nicht für uns als so früh Comedians. Was, wenn ich rückblicke, denke, auch für die leider die richtige Entscheidung war oder für uns leider die richtige Entscheidung. Und mein Partner, der hat dann Brainpool mitgegründet, so die Wochenschau produziert. Also es gibt irgendwie nichts, wo wir unsere Finger irgendwo mit drinne hatten. Aber ich habe halt letztendlich mit Profis gearbeitet, dann über Nightwash mit jungen Comedians, Leuten, die eingestiegen sind und bin dann ganz spät eigentlich jetzt in der letzten Zeit erst drauf auch reingerutscht, dass ich jetzt mit Medienprofis oder auch mit Leuten aus den Unternehmen arbeite. Hab da nie dran gedacht. Ich habe deine Aktionen schon tatsächlich sehr früh beobachtet und gesehen, wo ich immer dachte, ach wie clever, da macht mal jemand was Schlaues, weil ich immer das Gefühl hatte, Humor ist so ein unterschätztes Tool für Kommunikation, also ich sage immer, für mich ist es immer, es geht immer um Mental Health, den mentalen Stress. Ich kann das unglaublich gut nutzen, um meinen Stress abzubauen und es ist ein unglaubliches Kommunikationstool. So, und da sind so viele Tipps und Regeln, die man erlernen kann, aber mein Schwerpunkt waren schwerpunktmäßig die Profis.
Jetzt möchte ich eigentlich gleich zwei Fragen parallel stellen, aber du hast auch zur Gründung der Nibelungen eine schöne Geschichte geschrieben, wie du bei einer Weihnachtsshow einen Stepptanz aufführst und man dich nicht steppen hört und du quasi so unabsichtlich komisch bist. Was ich beim Lesen mich gefragt habe, ist so, du bist jetzt, sagst auch, seit 40 Jahren Profi, ne? Ich mache den Job seit 20 Jahren. Hast du das noch, dieses Und also mir ist letzte Woche beim Neujahrsempfang auch die Technik wir haben sie 3 Stunden vorher getestet, ne, alles geprobt und so weiter. Und ich fange den Vortrag an, ich gehe auf die Bühne, ich werde vom Vorredner angekündigt. Der steht hinter dem Rednerpult soll mich ankündigen. Und ich habe gesagt, können Sie beim Ankündigen von meiner Person einfach 1 Meter neben den Rednerpult sich stellen und mich ankündigen? Dann kann ich den Rechner schon mal aufklappen und dann können wir loslegen. Und es funktioniert alles überhaupt nicht. Aber er stellte sich neben den Rednerpult und nahm aber das Mikro nicht mit. Und es war eine total unfreiwillig komische Situation, dass er weitersprach und dann brachte ich ihm schnell das Mikro und sagte, Sie machen einfach weiter, ne, und holte ihm einen Applaus. Und das war so, also passiert dir das trotzdem noch oft, trotz aller deiner Professionalität, dass du Sachen machst, die unfreiwillig komisch sind?
Ja, also das passiert mir ja tatsächlich immer wieder. Ich bin dann auch manchmal so im Flow oder in irgendeinem Tunnel, dass ich, also bei mir ist es so, wenn du so oft und so viel auf der Bühne gestanden hast, also wir haben wirklich 83 offiziell angefangen, aber eigentlich ging das schon 82, 81 los, also direkt nach der Schule, ganz jung. Ich habe nie einen vernünftigen Job gemacht. Ich war zwar mal bei Brainpool, habe ich mal 5 Jahre so eine Abteilung da oder Firma aufgebaut, aber eigentlich stand ich immer auf der Bühne. Das heißt, ich bin manchmal so zu Hause da oben, dass ich das manchmal gar nicht mehr so richtig gemerkt habe oder merke, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, sondern ich saß bei Nightwatch immer
Das
auf der Bühne, immer, 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 immer. Ich war permanent im On. Dass ich da oft hochgehe und mich manchmal auch wirklich zwingen muss, zu registrieren, dass du vor den Leuten stehst. Dass ich da nicht
ist keine
irgendwas mache und ich
Privatsituation,
das
das ist
komplett
keine.
vergesse, dass ich vor den Leuten stehe. Oder es ist einfach so, als ob ich im Sessel sitze. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht manchmal nervös bin, aber oft stehe ich da auf einer Bühne und muss wirklich wieder sagen, so. Du musst jetzt so ein konzentriertes und freundliches Auftrittsgesicht drauflegen. Du musst jetzt zuhören. Du musst dabei sein. Lass bloß nicht deine Gefühle freien Lauf, weil die erzählen dir sofort deinem Gesicht, was du denkst. Ja, man kann mir dann so schnell ansehen, wie ich die
Ob du
Situation
jemanden
einrichte. Also,
das
ich bin
sympathisch
tatsächlich so
findest oder
gepolt, wenn
nicht.
jemand früher bei den Künstlern oder Künstlerinnen, wenn jemand wirklich nicht gut war. Dann hat man das erkannt, weil dann war ich mega freundlich. Weil irgendwann habe ich gemerkt, dass sie nervös wurden und die haben mich immer angeguckt. Und ich habe dann immer so ein totales freundliches Lächeln im Gesicht, wo ich dann saß und nickte und so ganz freundlich. Und meine Frau und auch andere, die wussten immer, okay, der hat dir überhaupt gar nicht gefallen. Wieso? Boy, du hast den aber jedes
Du
Mal
warst
genickt
so
und immer gelacht.
freundlich.
Machst du aber gut, aber super. Boah, du hast aber, der hast innerlich, oh, ich fand das aber auch echt nicht lustig. Also sorry, Mann. So. Aber so.
Trotzdem finde ich auch so dieses unabsichtlich komisch. Also manchmal hat das auch was mich sehr wach macht in meiner Routine. Ne? Also natürlich gibt es Sachen, die ich maßgeschneidert mache, so wie du auch beschreibst, dann die fürs Unternehmen speziell schreibe. Und trotzdem haben natürlich auch Gags oder Geschichte eine Routine, wo ich immer auch mal neue Geschichten mit reinnehme. Und ich habe letzte Woche irgendwie so eine Sache gemacht, ne, und erklärt, wenn man die Herkunft benutzt für Humor. Also ich komme aus Bitterfeld-Wolfen, ganz ursprünglich, ich lebe in Leipzig und Bitterfeld-Wolfen, das kann ich aufwerten und abwerten. Die Übertreibung sozusagen, beides hat Humormaterial. Ne? Ich habe gesagt,
Genau.
in Wolfen-Bitterfeld, hässlichste Stadt der Welt, die ist so dreckig, da lernt man nur Schwarz-Weiß sehen. Und dann rief jemand aus dem Publikum, noch bevor ich dazu kam, was über den Farbfilm und über die Nobelpreisträger und dass da alle Leute neugierig sind als Aufwertung, sagte jemand aus dem Publikum. Und dann haben sie dort den Farbfilm erfunden. Und es war ein total schöner Lacher im Publikum. Und das ist aber für mich oft so ein ganz wacher Moment, wenn das Publikum es schafft, mich zu überraschen in
Ja.
meiner Routine. Ja, das ist auch, manchmal bin ich unfreiwillig komisch oder ich mache irgendwas, was gar nicht als Gag geplant war. Und manchmal überrascht mich jemand auch aus dem Publikum. Das finde ich ein schönes Training für Aufmerksamkeit, für Wachheit.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist diese Wachheit für mich aber eine der Grundvoraussetzungen für komische, humoristische Arbeit. Weil ich glaube, wenn ich auch mit Leuten manchmal arbeite, manchmal verkennt man, dass die glauben, Humor wäre etwas Lustiges zu erzählen. Ich glaube, Humor ist etwas für andere zu erzählen. Also das geht nur in der Kommunikation. Ja, dass du Humor, dass du was erzählst und jemand nimmt das auf. Das kannst auch du selber sein. Du kannst dir auch selber etwas erzählen. Aber wenn ich auftrete, Klammer auf, wenn ich früher jemand gefragt hat, wo hast du gute Talente dran erkannt? Dann habe ich immer gesagt, so eine gewisse Nettigkeit, Freundlichkeit, Sympathie, Arbeitsethos und die Bereitschaft, mit den Leuten zu arbeiten. Also, dass die das als ein Unterhaltungsjob und nicht als eine Selbsttherapie gesehen haben. Und es gibt viele, die ich beobachte, die erzählen immer nur von sich. Das, so, und das langweilt mich persönlich irgendwann, weil eigentlich will ich was von mir hören. Ja, so, wenn du das aber so erzählst, dass ich mich da wiedererkenne, wenn ich da eine Erklärung finde, dann wird das irgendwann interessant. Und deswegen ist es so wichtig, auf das Publikum zu hören, weil das Ziel sollte es ja eigentlich sein, dass die reagieren und dass die lachen.
Und dass sie sich wieder, finde ich total schön,
dass sie sich wiederfinden. Aber
wenn die,
ich weiß tatsächlich nicht immer, wo die lachen. Ich finde, das fand ich ja immer das Schwere am Humortraining. Wenn ich habe ja auch mal getanzt mit so einem Modern Dance Ensemble, ich habe ja alle möglichen Sachen gemacht. Da wusste ich bei der Probe, dass die Nummer gut oder schlecht wird, mehr oder weniger. Bei guten Geschichten, eine mittlerweile weißt du schon, welche Geschichten irgendwie auch funktionieren, aber 100 Pro, wie der Gag oder der Punkt funktioniert, habe ich tatsächlich erst vor Ort erlebt. Und diese, also das ist so elementar, dass du mit den Leuten redest. Ich meine, es gibt heute eine ganze Generation von Stand-Up, aber die machen eigentlich 10, 20 Minuten nur Publikumsarbeit. Ja, dass die immer mit den, das ist auch lustig eine Zeit lang, aber das ist so der andere Punkt. Ja. Dann denke ich mir, die können das Handwerk des Miteinander kommunizieren. Aber irgendwann erwarte ich auch mal eine gute Geschichte.
Ja, müssen wir mal.
Ja, also du brauchst auch einen guten Content, aber trotzdem publikumorientiert zu arbeiten, ist für mich ein Kernpunkt der Humorarbeit. Und das ist einer der Kernpunkte, den man, finde ich, enorm gut vermitteln kann. Ja, dass man, wenn jemand mal einen Vortrag übt und kommt nicht aus dem Comedy-Geschäft oder sowas, das geht nicht darum, die Leute zum Lachen zu bringen, aber du willst die auf deine Seite holen, du willst, dass die mit dir sind, dass die mal über dich schmunzeln, dass die mal lächeln. Das heißt, du musst denen schon irgendwas erzählen, was auch die interessiert, was die sich fragen.
Und aber ein das habe ich auch in deinem Buch oft gedacht, wenn ich es wieder lese, dass dieses ich finde mich sofort wieder in Geschichten, natürlich auch nochmal speziell als Rednerin, ne, wo du vor diesem großen Kunden im Sessel diese Jonglagenummer machst und ich denke so, oh, ich kenne dieses Gefühl von das Beste geben, gleichzeitig Scham, ein bisschen nicht so genau wissen, ne, dieses etwas so logisch folgerichtig jetzt erklären müssen, wie dann Überraschung und Humor funktioniert. Das finde ich ja sowieso ein Phänomen unserer Branche. Aber du hast 2001 den Nightwatch gegründet. Für mich ist ja so ein bisschen das in Köln, ne, das der Quatsch Comedy Club, nicht in Berlin, sondern in Köln, wo du jungen Comedians Auftrittsmöglichkeiten gegeben hast. Findest du so insgesamt, Humor hat sich verändert oder wie hat sich Humor verändert oder hat er sich verändert in den letzten 20, 30, 40 Jahren? Oder würdest du sagen, es gibt immer Sachen, die bleiben und werden wahrscheinlich auch in 2000 Jahren noch lustig bleiben?
Also natürlich ändern sich es ändert sich ganz vieles, ist die Darstellungsformen, die gesellschaftlichen Hintergründe ändern sich. Aber also erstmal das tiefe Gefühl, die Emotion dahinter, dieses mal lachen, mal sich zu entspannen, zu entstressen, sich zu freuen, das sind tief verwurzelte Emotionen und Gefühle, die haben sich, glaube ich, nicht verändert. Also wenn du lachst, lachst du. Du vielleicht lachst du, weil du anders den Ton anders trainiert hast, weiß ich, vielleicht hat man früher ja so haha und heute mehr haha. Ich keine Ahnung, aber das ist so das Humorgeschäft, das hat sich verändert, aber ich sehe da tatsächlich auch immer wieder Zyklen, die ähnlich sind. Also wir haben Ende der 80er angefangen. So, da gab es den Begriff Comedy nicht. Ja, also ich weiß, dass die Nibelung mehr oder weniger die ersten waren, die in Deutschland Comedy benutzt haben. Wir hatten eine freie Theaterszene, aber ich meine, du bist aus Leipzig. So,
Kabarett in dem Sinne,
weiß
ne?
ja
Kabarett
noch, da,
gab
da
es so.
haben, ich kenne ja die Leipziger Kabarettbühnen ein bisschen so, aber ich kann das jetzt, das weiß ich noch so aus meiner Schulzeit, aus dem Westen. Ende der 60er war Humor in Deutschland oder in der BRD total verpönt. Ja, das ging gar nicht. Also die paar Kabarettisten sind bei den studentischen Veranstaltungen quasi ausgebuht worden, weil da war so eine Welt, wo eigentlich keiner wirklich lachen wollte. Vorher war der Humor auch sehr, sage ich mal, heil. Es war so eine heile Welt. Ja, du hattest mal so einen Heinz Erhardt, aber der Rest
Und
war
Heinz Erhardt,
heile,
wie wurde
heile
er gesagt?
Welt. Nach so einem zweiten kaputten Weltkrieg war alles lieb und nett. In den 70ern entwickelte sich das dann wirklich so. Wir hatten eigentlich nur so Chansonsänger und dann entstanden aus diesen Chansonsängern die wieder so tiefgründig wurden und die so Blödelbaden wurden. Wir hatten dann Insterburg und Co. als eine der ersten Bewegungen. In Niederlanden entstand eigentlich so die Fools-Bewegung um Django Edwards rum. Das war auch das, was uns live am meisten beeindruckt hatte. Gab Pitch and Drop, das war die lustigste Band, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Dann Django Edwards, dann gab es so Anarcho, Pantomime, das war alles so unfassbar zirzensisch. Wir haben uns so alte Sachen wie die Marx Brothers angeguckt, das war so das Nonplusultra an Slapstick-Humor. Und in den 80ern war alles gefühlt wahnsinnig alternativ und wir waren auch alles Theatergruppen. Also es gab keinen Solist. Der erste Solist war Otto und dann später Michael Mittermeier. Aber wir waren alles Theatergruppen und aus den Theatergruppen wurden drei Leute und dann wurden Duos. Dieter Nuhr ist noch mit dem VIV-Kabarett zu zweit aufgetreten. Also Tom Gerhardt war am Anfang ein Duo. Alles, was es so irgendwann in den Bühnen war, ursprünglich waren das Theatergruppen und
Auch Herr Recht und Preil, ne? Also auch
ja, ganz viele.
viele
Und
Duos im
auch die
Osten.
Themen, so gefühlt, glaube ich, kommen wir langsam wieder dahin, wo wir so Anfang der 80er waren, dass es wieder skurriler wird, dass wir so viel mit Wort gemacht haben, dass man es irgendwann auch nicht mehr hören kann. Ja? Das ist nichts Böses, aber Humor hat ein bisschen was mit Überraschung zu tun, dass etwas passiert, was ich nicht kenne. Ich lache also wenn ich weiß, dass jemand stolpert, lache ich nicht so darüber, als wenn ich nicht weiß, dass jemand stolpert. Ja? Überraschung ist ein Element. Und wenn ich die Magie der Nummern durchschaue, dann lache ich halt auch nicht mehr so. Von daher glaube ich, dass sich die Kunstform auch immer wieder verändert. Ich bin der Meinung, das wird wieder demnächst absurder, weil wir auch aufgrund der ganzen politischen Correctness manchmal mit Worten nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. So ist es halt. Mir ist das egal. Ich bin keiner, der sagt, oh, man kann ja nichts mehr sagen. Ja, dann ist es halt so. Dann muss ich halt einen neuen Weg finden und nicht, aber früher war es doch. Ja, dann war es halt früher so. Pech. Jetzt ist es halt nicht mehr so. Und entweder du bist Avantgarde, dann musst du dir was Neues überlegen, oder du bist reaktionär. Entscheid dich. Also, das ist ganz simpel. Kreativität hat was damit zu tun, Lösungen zu finden, die es noch nicht gibt. Und
Und
so sehe ich,
Humor.
dass sich der Humor, wie man etwas erzählt, wie man Leuten etwas vermittelt, das ist sich ständig im Wandel. Weil wenn es derselbe Gag ist, lachen wir auch nicht mehr drüber. Also sind wir systemimmanent gefordert, etwas Neues zu finden.
Und Humor ist ja auch immer ein Spiegel von Zeitgeist, ne? Ich
Exakt.
finde auch, ich stimme dir total zu, dass so Elemente wie Überraschung, Übertreibung, merkwürdige Bilder, ne? Absichtliches Missverstehen, also so diese Formen, was Komisches zu finden, die bleiben aus meiner Sicht auch ähnlich. Aber das, was wir natürlich überziehen oder übertreiben oder kann mich noch erinnern, am 6. November, als irgendwie Christian Lindner die Koalitionen quasi aufbrachte, Trump wurde gewählt und dann um 22 Uhr die sächsische Regierung nicht koalitionsfähig war. Und dann kursierte so ein Gag durchs Netz, Christian Lindner mit diesem LinkedIn Open for Work. Da musste ich erst mal sehr lachen. Der war, glaube ich, irgendwie um 9 und so um 10, um 11 gab es dann so, Donald Trump telefoniert mit Olaf Scholz, ne, wenn ich im Januar dran bin, dann bist du weg und Scholz sagt ja. Und ich denke so, okay, aktuell ist es gar kein Gag mehr, ja, also so, es hat so eine Geschwindigkeit.
Ja.
Aber ich wollte gern nochmal kommen auf diesen, ich nenne es ja total gern den Wachstumsschmerz Also, dass Leute auch sagen, und das finde ich ja total sympathisch, ich will nicht in jeder Situation homophoben, rassistischen, Blondinenhumor haben. Ne? Das hat sich ja, das kommt immer mal so hoch. Luke Mockridge hatten wir, da hatte ich einen Fokusartikel über Luke Mockridge, ne? Darf man jetzt keine Behindertenwitze mehr machen? Und ich habe den übertitelt und gesagt, na klar kann man Behindertenwitze machen. Aber es ist ja auch total gut, dass Menschen mit Behinderung sagen, ich muss ja auch nicht immer Gegenstand des Gags sein. Ja, wenn wir zwei zusammen sind und du bist ein Latscher und ich bin ein Rolli, dann können wir auch Witze machen, die nicht immer die Behinderung zum Thema haben. Also so,
ja.
Ich finde schon, dass sich Humor entwickelt und ich finde es auch total sympathisch, dass Leute sagen, wir wollen an bestimmten Punkten nicht sexistisch sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, Humor wird sich nie verbieten lassen. Also von keinem System, von keiner Demokratie, von keiner Diktatur. Das war nochmal so, wo ich dich fragen wollte, findest du dieses, was ist dran an, man darf nichts mehr sagen oder wird es Humor für dich immer geben, egal wie aktuelle Debatten vielleicht auch zu Humor so rund um diesen Luke Mockridge-Witz waren?
Humor wird es immer geben, weil es ein menschliches Bedürfnis und eine menschliche Emotion ist. Deswegen wird es immer geben. Wie wir den Humor darstellen, das wird sich mit Sicherheit ändern. Weil ich eben auch sagte, allein rein von der Logik, ich muss irgendwas Neues erzählen, damit ich wieder neu lache. Also muss ich mir was Neues einfallen lassen. Dass Humor und die Welt dazulernen kann und soll, finde ich auch vollkommen okay. Und wir passen uns natürlich den Werten an. Ich habe mit Sicherheit früher auch Dinge gesagt, die ich heute so auch nicht mehr sage, aber eigentlich haben wir uns damals schon als political sehr korrekt empfunden. Aber wir haben zum Beispiel eine Blues-Nummer gemacht über drei blinde Musiker, über Ray Charles, Stevie Wonder und José Feliciano. Das war so unfassbar lustig, als, weiß ich nicht, würde ich heute nicht mehr machen. Aber wahrscheinlich nicht, weil sie blind sind, sondern weil sie schwarz waren oder so. Ich weiß es auch nicht mehr, aber die Nummer war total witzig. Und die hat auch überhaupt niemanden angegriffen. Das waren Stars für uns, die Besten. So. Ja, würde ich anders machen, aber das finde ich, also ich finde das finde ich ja auch reizvoll für mich, ist also nochmal zu dem Satz, man kann nichts mehr sagen. Du kannst alles sagen, alles sagen, alles. Du musst nur bereit sein, die Konsequenzen einzugehen. Verstehst du? Du kannst alles sagen. Es gibt immer noch wenige Länder, wo du mehr sagen kannst als bei uns. Du musst halt nur überlegen, was deine Konsequenz ist. So, und wenn du nicht dazu lernst, so, es gibt Gerichte oder so, das habe ich früher gesagt, aber irgendwann habe ich es gemerkt, dass es nicht geht und dann hat man dazu zu lernen und dann ist das gut so. Das ist doch, wo ist denn das schlimm, dass man dazu lernt und dann sagt, ach ja, stimmt, mache ich so nicht mehr.
No. Oder mache ich in einem bestimmten Kontext nicht mehr. Ne? Ich erkläre den sozialen, aggressiven Humor und sage, wenn ich jetzt schlagfertig wäre und ich würde auf die Bühne kommen, ne, kurzes Kleidchen, zu hohe Schuhe und ich stolper da einmal die Bühne hoch, dann könnte ich auf der einen Seite zu Ihnen sagen, meine Damen und meine Herren, ja, das war erst der Anfang, warten Sie gleich mal auf meinen Abgang. Das heißt, ich werte mich auf, trotz des Missgeschickes. Oder ich sage, meine Damen und Herren, ich bin eine Frau, ich bin ein Ossi, wir Ossis kriegen es eh nicht selber gebacken, ich muss mich sogar selber flachlegen. Ich finde den extrem witzig, mache den aber tatsächlich eher bei Live-Publikum, weil ich dann auch schnell einschätzen kann, wenn es ganz viel Empörung gibt, so ho, 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 oder manchmal gibt es auch überhaupt keinen Lacher. Also ich kann das Auditorium dann viel besser einschätzen und sagen, ne, den Witz würden Sie wahrscheinlich heute nicht mehr machen, den finden Sie ganz unverschämt. Ich habe den ein paar Mal online gemacht und dann ist ganz oft so ein Parallelchat einmal bei sehr fitten Wirtschaftsinformatiker und Informatikerinnen, die dann wirklich eine halbe Stunde im Chat diskutiert haben, ob das noch ein politisch korrekter Witz wäre. Wo ich dachte, ich finde es gut, das aufzumachen und ich finde diese Diskussion gut und ich finde gut, dass wir was von Humor wollen. Ich glaube, er wird sich nie verbieten lassen, aber ich finde auch, Humor darf sich entwickeln, ne? Und wir dürfen was vom Humor wollen. Und wie du sagst, da stimme ich dir total zu. Wenn ich aggressiven Humor mache oder beschämen, dann muss ich einfach mit den Konsequenzen rechnen. Und je nachdem, ob ich eben gerade eine Spitzenpolitikerin bin oder eine Führungskraft, habe ich andere Konsequenzen, als wenn ich das mit einem Kumpel im Büro oder an der Mülltonne mache. Ne? So von.
Ich habe Leute, die zum Beispiel im Rheinischen Karneval auftreten. Das ist ein hochprofessionelles Geschäft, ja, wo du wirklich viel Geld auch verdienen kannst, wenn du da 100 zu 120 Auftritte in so einer Session machst und du kriegst echt auch hohe Gagen. Und auch da habe ich mit denen über Witze diskutiert. Ja? Das ist ein ganz schwieriges Konzept. Das ist eines meiner der ältesten Ansätze auch bei Nightwatch. Es gibt eine Wertigkeit von Gags. Und wir auf der Bühne, wir haben ja eigentlich nur die Chance zu sehen, lachen die oder lachen die nicht. Und dieses Lachen kann man wie eine Quote im Fernsehen verstehen. In dem Moment haben so viele Leute zugeguckt. So, welche Wirkung dieser Gag hat, das kannst du mit der Quote nicht abbilden. Und das kannst du auch nicht immer mit dem Lachen abbilden, weil du kannst Lachen auch steuern. Und wenn du noch einen draufsetzt und die lachen, dann lachen die bei irgendwelchen Gags unfassbar viel. Denken aber in der nächsten Sekunde, der war aber doof. Und es gibt Gags, da denkst du, die sind aber doof, hast aber trotzdem gelacht, weil der Rhythmus funktioniert hat. Dann gibt es Gags, da denkst du später, oh, die waren gut. Und es gibt Sachen, da denkst du lange drüber nach. Diese Wertigkeit von Gags, die kannst du auf der Bühne ganz schwer einschätzen. Die kannst du nur analytisch danach betrachten und gucken. Ich habe Leute, die gehen auf so Karnevalssitzungen und dann sagt er, ja, ich komme da irgendwie, die toben und toben und toben und ich hau da einen raus und das ist so eine Frühschoppen, die sind alle betrunken, da musst du halt so einen reinhauen. Aber ich will jetzt endlich mal für so eine Fernsehsitzung genommen werden. Habe ich mir das Programm durchgeguckt und habe ich gesagt, hier, der Gag weg, der Gag weg, der weg, Gag, der weg, Gag. Ja, aber das sind die lustigsten. Habe ich gesagt, ja. Willst du, dass sie da toben oder willst du ins Fernsehen? Ja, aber die lachen doch alle. Dann habe ich gesagt, ja, da sitzen 600 Typen. Hinten an der Theke stehen vier Leute, drei Leute, die entscheiden, ob du ins Fernsehen kommst. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen denen und den 597? Die sind nüchtern und die sind betrunken. Die denken nicht über die Konsequenzen nach. Die lachen über jeden noch so platten Witz. Und die da hinten sagen, nee, das war jetzt zu viel, das können wir nie ins Fernsehen nehmen. Das heißt, du musst tatsächlich dein Programm auch manchmal entschärfen oder überlegen, was du machst, um ins andere Medium zu kommen. Aber die Argumentation, da lachen die am meisten. Ja und? Nur weil die am meisten lachen, wird die Nummer nicht weiterkommen. Ganz im Gegenteil, wenn die irgendwo dann in Social Media läuft, hast du dir einen, hab ich gesagt, findest du den Witz wirklich gut? Nee. Ja, warum machst du den? Weil die so am meisten lachen. Ja, aber ich meine, dein Job ist es doch schlauer als der Stammtisch sein. Willst du was bewirken? Ja. Dann schmeiß gefälligst den schlechten Witz aus. Irgendwann bei zwei habe ich gesagt, wenn ihr die Witze weitermacht, braucht ihr nicht mit mir zu arbeiten. Ich finde die unter aller Kanone. Ja, wir eigentlich auch. Ja, dann lass es doch sein.
Ja. Dass du mit den Profis dann auf das Programm drauf guckst. Habt ihr das bei Nightwatch auch schon gemacht? Also habt ihr das sozusagen bei den Shows auch schon gemacht? Oder ist es eher was du jetzt machst, wenn ein Profi mit dir arbeitet?
Ich habe keine Zensur durchgeführt. Also bei mir gab es wirklich nicht so wie heute, dass du alle Texte einreichen musst und dann erzählen die alles. Ich habe mir aber früher fast alle angeguckt und dann haben die mir schon ihre Nummer erzählt. Und dann bin ich mit denen durchgegangen. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl dafür, was funktioniert oder wo eine Redaktion oder wo eine Öffentlichkeit sich mal aufregen könnte. Und dann habe ich das denen höflich erzählt und erklärt. Und ich habe viele, konnte das ganz gut, aber auch über den Punkt, dass ich immer wieder erklären musste, es gibt Gags, die schießen euch in die Champions League und es gibt Gags, die schießen euch in die dritte Liga. Ja, und die vom Lachen sind die gleich, vielleicht sogar unterschiedlich, aber der eine ist flach und der andere hat Niveau und die Leute denken später drüber nach und du musst an deiner Qualität arbeiten und da, ich musste denen das halt glaubwürdig rüberbringen. Ja, ich habe denen das nicht gestrichen, aber ich habe das in der Regel wirklich ganz gut hinbekommen. Also ich weiß, wenn Ingo Appelt kam und der hat dann auch nie einen Text eingereicht und ich kam eigentlich mit dem Ingo super klar und ich so, Ingo, was machst du denn jetzt? Ja, aber was habe ich denn letztes Mal gemacht? Ja, du hast hier, klar, hast wieder deine drei Politiker gemacht und so. Könntest du für mich ein bisschen aufpassen? Ja, was? Ja, weiß schon, oder? Ja, knacki, klar, mache ich, wenn du mich so fragst, ich passe da so ein bisschen. Dann hat er die Nummern gespielt, da haben alle gesagt, boah, ist der lustig. Ich habe gesagt, ja, der ist auch lustig. Wenn man denen aber sagt, du darfst das nicht sagen, das nicht sagen, das nicht sagen, macht er das. Da ist er, dann hat er da fünfmal Ficken wieder erzählt oder irgendwas. Man muss auch ein bisschen wissen, wie man mit den Leuten redet. Ja, man muss die auch an ihrem künstlerischen Größe kitzeln und manchmal muss man einfach nur freundlich sein und sagen, tu mir einen Gefallen, mir zuliebe, spiel eine andere Nummer. Okay, mach ich.
Ja, das ist schön. Also auch ohne das so tot zu analysieren, ne, oder zu überanalysieren, dass wir auch manchmal gucken, welche Geschichten haben eine besondere Resonanz, ne? Oder das hatte auch mal ein Team, die und habe eine Geschichte, eine sehr schlagfertige Geschichte von einem homosexuellen Steward erzählt. Und dann sagte unisono das ganze Team, wir haben gar kein Thema mit sexueller Orientierung, ne? Ist alles bei uns total okay. Und aber bei dieser Geschichte passierte dann nichts. Und das ganz untypisch für ein Team, das eine große Offenheit hatte und ich so die Schlagfertigkeit, ne, wie man sich auch bei Beschämung schützen kann, wollte ich sozusagen kurz. Und dann kam hinterher zu mir zu jemand und sagte, also Frau Ullmann, wirklich, ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, wir haben wirklich überhaupt kein Thema mit Homosexualität. Und dann erzählte er mir einen Witz, der so beschämend war, dass es mir wirklich fast die Schuhe auszog. Und dann kam ein zweiter Kollege und sagte, ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, ne, ich bin hier der homosexuelle Kollege. Und tatsächlich ist es nicht so, dass die kein Thema haben, sondern, ne, die mögen mich alle. Aber es ist ein totales Thema, dass es nicht so eine Offenheit gibt. Und man merkt es schon so beim Erzählen der Geschichte, wenn manchmal so gar nichts passiert, dass dann irgendwas im Publikum, in der Gruppe steckt. Ich wollte mit dir gern noch, ich hatte ja vorher auch dir geschrieben, ich würde gern mit dir zum Thema Humor und Krise noch ein bisschen fühlen, ohne das überzuanalysieren, einfach nur gucken, ob wir das ein bisschen zu greifen kriegen. Du hattest jetzt Weihnachten meinen Post gemacht, wo du ein altes Foto von dir, glaube ich, in deinem Ensemble gefunden hast und sagst, in so Momenten, wo es uns nicht so wohl zumute ist, ist Leichtigkeit und Humor eigentlich noch viel hilfreicher. Wie schaffst, also sind wir wieder ein bisschen bei der Anfangsfrage, ne? Wenn du schlecht drauf bist, wenn es dir nicht gut geht, einmal für den Job, aber ich meine eher so für dich privat, für deine Stimmung, wie schaffst du es, aus dem Keller wieder rauszukommen? Was sind so kleine Sachen, du hast vorhin schon mal gesagt, der Dialog mit dir selber, was sind so Kleinigkeiten, wie du aus einer komischen, trüben Stimmung wieder rauskommst?
Ich glaube, dieser Dialog mit dir selber ist wahnsinnig wichtig. Weil ich habe das vorhin mal wirklich so theoretisch gesagt, aber ich meine, das ist Sender und Empfänger. Du erzählst immer irgendeinem eine Geschichte. So, und du erzählst dieser Person die Geschichte möglichst auch so maßgeschneidert auf die Leute zugeschnitten, dass es sie packt. Und die kannst du auch mit dir gleichsetzen. Also ich kann mir auch Geschichten erzählen. Ein Satz, der mich unglaublich fasziniert hat, der wird immer Kierkegaard, zum Philosophen zugesprochen. Ich habe das wirklich mal versucht zu eruieren. So ganz habe ich es nicht rausgekriegt, aber Humor ist ein Ausrufezeichen gegen Angst. Und das ist wirklich für mich ein ganz leidtragender Satz, weil was du mit Humor schaffen kannst und mit Lachen ist, deinen Kopf und dich zu entstressen. Das heißt, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen, ist es so, dass ich dann wirklich über mich spreche oder mit mir spreche, dass ich mir Dinge sage wie, also jetzt stell dich mal nicht so an, du Depp, wie oft ist denn das schon wieder passiert? Das ist auch wirklich, du bist auch wirklich die ärmste Sau, die es überhaupt gibt. Du armer, armer, kleiner Kerl, dass ich das einfach auch die Situation manchmal auch übertreibe, um mir klar zu machen, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, dem es so dreckig geht. Ja, also nochmal, wenn du in tiefen Depressionen bist, irgendwann geht das auch nicht nur mit Selbstgesprächen, dann brauchst du vielleicht auch die Therapien, aber wir sind oft in Momenten
Aber
der,
Therapie ist ja auch tatsächlich
ist
eine
sehr nah
Form,
dran, das ist auch sehr
Selbstgespräche
dran.
wieder und auch Selbstgespräche wieder zu verändern, ne? Nicht mit so Sorge, dich nicht lebe, also nicht mit so Phrasen, sondern eben zu gucken, wo biege ich ab bei meinem Selbstgespräch und wie kann ich das vielleicht wieder anders tun?
Und ich denke dann auch an die Leute, die lustige Sachen gemacht haben. Also, mir ist das mal klar geworden. Wir haben früher die klassischen Auftritte. 20 Uhr war der Auftritt, dann hast du Soundcheck gemacht, bis um 18 Uhr kurz davor angekommen, Soundcheck gemacht. Bestenfalls ging es immer darum, was zu essen, meistens war 17:30 Uhr angekommen. Und dann kam 19 Uhr und dann saß du in der Garderobe und du hörtest, wie alle plötzlich so dachten und sagten, boah, jetzt wäre ich gern zu Hause. Und irgendwann habe ich das gemerkt und musste über mich lachen, weil ich dachte, ey, jetzt willst du dein ganzes Leben auftreten, ja? Du probst, du übst, du holst dir irgendwelche Kleidung, du sitzt da morgen, schreibst irgendwelche Nummern, dann muss deine ganze Familie dran glauben, um sich ständig diese Nummern anzuhören, die überhaupt nicht mehr hören können, weil du wieder irgendwas Lustiges dir gerade ausgedacht hast. Und jetzt hast du endlich diesen Auftritt, sitzt jetzt hier und das Erste, was dir durch den Kopf geht, ist, jetzt wäre ich gern zu Hause. Nein. diese Geschichte, so hat mich zum Lachen gebracht, weil ich über mich lachen musste,
Schön.
über meine Doofheit. Und das ist in schwierigen, traurigen Situationen ganz, ganz schwierig. Weil du ja LinkedIn gesehen
Ist
hast,
aber
weißt du,
genau.
Bei meiner Mutter ist dieses Jahr, die ist jetzt vor 4 Wochen verstorben. Und es war, ging ganz schnell, 85, und es war wirklich auch recht hochdramatisch. Meine Mutter hat mich sehr intensiv begleitet, auch so inspiriert von ihrer Art. Die hat gar nichts mit Theater zu tun gehabt, fand das auch nicht immer, also hätte sich auch gewünscht, dass ich ja vielleicht in der BWL oder am Sport weiter wäre.
Was Seriöses machst.
Aber sie hat es dann immer, immer unterstützt und kannte ganz viele Künstler, war bei ganz vielen Shows. Deswegen habe ich auch was über sie geschrieben, weil ich glaube, sie hätte es schön gefunden. Und es war unfassbar traurig und es war aber meine 5. Trauerrede in der letzten Zeit. Und ich kann tatsächlich, glaube ich auch, ich will jetzt nicht sagen, aber ich kann Trauerreden, ich kann das wirklich gut. Ich kann das sowas gut schreiben, weil ich es auch jetzt über die, weil ich das oft gemacht, öfters gemacht habe. Und diese Trauerreden, die sind auch ein Weg dieser Reise. Du hast am Anfang, fängst du mit der Wahrheit an, das und das ist passiert, dann überlegst du dir, es geht ja nicht nur um dich, dass ich jetzt hier alleine und übrig geblieben bin, sondern erzähl was über die anderen. Und dann fällt dir so ein Punkt an, wo hat dich die Person inspiriert, und dann probst du die nochmal und dann erzählst du die nochmal. Und über dieses Wiederholen werden die Geschichten immer wieder lustiger und netter. Weil das ist dieser Nette, was haben die an Nettigkeiten gemacht? Und dieses aber mit sich reden und mir diese Geschichten zu erzählen, die haben mich auf dieser Trauerreise sofort ein, zwei Schritte weitergebracht als alle anderen. Ich bin immer noch traurig und finde das ganz, ganz doof, dass das passiert ist. Aber bei mir ist nicht kein Wut und Frust, bei mir war schon die Dankbarkeit, solche Menschen erlebt zu haben.
Das
und
fand ich auch ganz schön in deinem Post, dass du so in so vielen kleinen Schritten geschrieben hast, wofür du dankbar bist, ja, was ich ja auch eine schöne Form von Traurigsein finde, dass
ja,
man das dann so vermisst, logischerweise, ne, dass es so eine Normalität hat, aber dass man das natürlich total vermisst.
Das vermisst man dann auch. Und so, und das, also dass man einfach, so, sag ich mal, die Tragödie des Lebens auch mit einer zweiten Brille betrachtet, mit so einer Clownsbrille, wie, ich weiß nicht, ob man das auf die schlimmsten Schicksalsschläge runterbrechen kann, aber zu versuchen, eine Menschlichkeit zu finden in den Situationen, ja, ich meine, das ist, was dann Glaube oder so ja oft auch hilft, dass es dann große Regeln gibt oder Themen gibt, die über dem Ganzen drüberstehen, aber Humor ist für mich meine persönliche Grundphilosophie, dass da so eine Menschlichkeit drüber steht, dass Schicksalsschläge, dass Missgeschicke ein Teil des Lebens auch sind und dass ich dann ab und zu mir das auch mal klar machen muss, auch in meinem tiefsten Frust, dass ich jetzt schon wieder pleite bin oder dass ich jetzt schon wieder das nicht gekriegt habe oder was so, und dann so, dann sagst du dir auch wirklich 10-mal, das habe ich schon wieder nicht gekriegt, das habe ich schon wieder nicht gekriegt, das habe ich schon wieder nicht gekriegt, und fährst aber mit dem Auto zu deinem eigenen Haus nach Hause und denkst irgendwann, jetzt
es
komm
ist
mal
relativ.
Runter. Jetzt komm mal runter, ey, wirklich so. Das ist tatsächlich so eine Fähigkeit, dass man sich ein bisschen über sich selber auch mal lustig macht. Das geht aber nur, wenn du dir selber mit dir in einen Dialog trittst, ja? So wie
ich hatte,
innerlich auch mal einen Arsch in den Hintern zu treten und sagen, komm mal runter.
Genau, und sich so, ja, ne, sich so, ja, am Schlawittchen ziehen, ja, sich so ein bisschen aus dem Kakao wieder,
ja,
wieder ziehen, durch den man sich,
ja,
so gerade zieht. Ich hatte den Alfred Gerhardt hier, das war, als ich mich selbstständig gemacht hatte, so noch auf der Suche, finde ich die Klinik-Clowns spannend, möchte ich jetzt Humortrainerin werden, möchte vielleicht auch Comedian werden, also das war für mich auch so ein bisschen Zickzack. Und der Alfred Gerhardt ist ein Clownskollege, ich aus Aachen, aus Köln. Der hat so berufsbedingte Sterbebezeichnungen. Der hat einen ganz schönen Vortrag zum Lächeln am Fuße der Bahre. Das wollte ich dann mit 25 auch gleich machen, habe dann festgestellt, ich bin ein bisschen jung, um übers Lebensende zu sprechen. Also das, ja, ist inzwischen, arbeite ich auch mit Ehrenamtlichen vom Hospiz und auch mit Palliativstationen. Aber das, und der hat so dieses, der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Also vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, ne? Der Musiker geht flöten, die Putzfrau macht sich aus dem Staub, der Pfarrer segnet das Zeitliche, der Atheist muss nur aber trotzdem dran glauben. Und das ist so, und dann gucke ich immer mal mit einer, die Kita-Fachkräfte haben die letzte Laterne gebastelt. Was würde denn das für deine Mama bedeuten? Ne? Was würde denn das für den Beruf bedeuten, dieses das so ein bisschen erträglicher zu machen, also gar nicht das so zu tun, als wäre es gerade nicht schwer. Das ist ja das, was du vorhin auch sagtest. In Deutschland tut man sich ein bisschen schwer mit das, was Ernsthaftes leicht sein darf. Und ich finde dieses, das, was traurig sein darf und heißt ja, ne, eine extrem traurige Emotion heißt, der Gegenpol wäre eine extrem amüsante Situation. Das macht es wahrscheinlich irgendwie auch erträglich in so einer Situation.
Ich glaube schon. Also die Leute freuen sich jedes Mal, wenn ich so Sachen erzähle und sind am Ende immer total gerührt, aber sie können sich manchmal ein kleines Lachen nicht verkneifen. Und ich finde, es ist doch schön, wenn man über jemanden erzählt, der vieles hinterlassen hat, dass man dann irgendwann mal auch lacht. Ich habe auch,
total.
Mein Trainer ist vor 2 Jahren verstorben, ganz, und dann habe ich auch die Abschiedsrede gehalten und die mussten alle eigentlich permanent liefen so Tränen und mussten sie lachen, weil er ein so fantastischer Typ war. Und wir
Lachen und weinen
gleichzeitig.
Kurz vorher
immer wieder gekommen und hat uns wieder die Sachen erzählt, was wir zu tun haben. Und wir dachten, Mann, ey, der wird uns echt fehlen. Und ich habe gesagt, er wird uns wahnsinnig fehlen, aber überlegt mal, wie viele Ansätze der bei uns allen im Kopf hinterlassen hat. Wenn wir uns sehen, reden wir, das muss rollen, es wird zwischen den, gewonnen wird zwischen den Ohren, weißt du, so, also all die ganzen Sachen, wir haben so gefreut, haben gesagt, überlegt mal, was der bei uns hinterlassen hat. Das ist doch eigentlich eine Pyramide. Die muss man sich doch erbauen. So viel bei Leuten, wenn da so viel geblieben ist, großartig, dann hast du kein ganz schlechtes Leben geführt.
Das ist bei deiner Mom ja auch so, ne? Dass man die dann noch sehr mit. Darf ich noch fragen, hast du das bei deiner Mom, die Trauerrede, konntest du das auch halten oder hat das dann. Also, das hast du auch gemacht, wow.
Ja.
Da ist man ja sehr nah, also aus dem Therapeutischen, aus dem
so,
Coaching kenne ich das auch.
Ja, ich mache das aber auch einfach zu lange. Also nochmal, für mich ist das eine Art, für mich, weil ich das so oft geprobt habe oder mir erzählt habe, ist das wie eine Therapie. Also das hat mir so viel gebracht. Also ich war da am Ende an einem Punkt, wo ich noch, wenn ich noch eine Geschichte erzählt hätte, hätte ich losgeflimmt. Ja, das habe ich genau gewusst. Aber ich kenne mich dann einfach so sehr, weil die hatte eine so unfassbar lustige Geschichte. Also war noch jung, meine Schwester ist noch ein bisschen jünger und die hatte auch echt immer auch schräge Freunde manchmal gehabt. Und ich eines Morgens, ich war unterwegs und war dann aber in Koblenz bei meinen Eltern, gehe an den Frühstückstisch, meine Schwester ist da und es saß einer, der hatte so einen Irokesenhaarschnitt, also der sah wirklich sehr, also sehr, sehr mutig aus. Und meine Mutter kommt dann rein, guckt den an, einmal und wieder so, und sie, magst du einen Toast? Und cool. Ich musste so lachen. Die hat Inklusion gelebt, bevor es den Begriff gab. So, und natürlich hat die gesagt, oh, was hat es denn da wieder mitgebracht? Oh, das geht ja. Naja. Und dann aber, magst du einen Toast? Und von der Äußerung, das machen wir so. Und das sind dann so Geschichten. Ich habe früher in den Programmen auch öfters mal was über meine Eltern ein bisschen erzählt, aber eigentlich habe ich mich nie getraut. Da habe ich ein paar Geschichten über meinen Vater erzählt und meine Eltern waren dann im Publikum und meine Mutter kam danach direkt zu mir und ich so, oh shit, vielleicht habe ich jetzt einfach zu viel Privates erzählt. So, das war immer der Nachteil, dass meine Mutter das immer so gut fand, dass ich manchmal mich nicht getraut habe, gewisse Sachen zu erzählen, weil die ja immer da war. Dann kommt die auf mich zu und sagt, gab es nichts, was du über mich hättest erzählen können? Stinkesauer, dass ich nichts über dich erzählt habe. Und ich so, was hast du jetzt nur über den Papa erzählt, über den Vati erzählt? Also du hast ja gar nichts über mich erzählt. So, ja, nee, ist ja okay, beim nächsten Mal erzähle ich was wieder über dich.
Ja, und das muss man ab und zu verhandeln. Ne? Ja, ich musste sehr schmunzeln bei deinem Satz im Buch. Inzwischen kommen ja auch Leute, die nicht mit mir verwandt sind in meine Shows. Ne? Das war auch ein schöner Punkt in der Karriere. Aber ich verhandle das, ich sage zu meinem Kind auch immer nur das Kind. Also wenn ich eine Familiengeschichte erzähle, sage ich immer, das Kind hat Folgendes gemacht, ne, um so eine gewisse Anonymität zu wahren.
Ja, ja.
Aber so, ich habe habe auch manchmal ein Foto von ihm, ne, was ich extrem lustig finde. Und dann frage ich ihn natürlich auch immer, willst du das? Ne? Und mal ist er einverstanden, man sagt dann, nee, Mama, das muss jetzt mal raus. Nee, das kannst du jetzt nicht mehr zeigen. Ne?
Ja, das ist auch fair. Das muss man auch fragen.
Ja, total.
Aber, also das. Naja, so. Aber ich konnte immer ein paar gute Geschichten erzählen.
Ja, und ich finde es auch eine ganz, ganz schöne, meine Mutter hatte so einen Schreibwarenladen auf dem Dorf in der Nähe von Bitterfeld-Wolfen mit 6000 Artikeln, also so ein Fachhandel auf dem Land, und hat jedes Jahr auch irgendeinen Wettbewerb gemacht, um natürlich Kunden zu binden. Ja, gab es auch noch nicht, hat sie sehr früh Kundenbindung 30 Jahre lang gemacht. Und unter anderem machte sie mit einem Schuh einen Prinzessinnenwettbewerb, und die Kinder konnten kommen und diesen Schuh anprobieren, und dem, der der Schuh passte, ja, ganz nach dem Märchen, ja, der gewann dann diesen Prinzessinnenwettbewerb. Und dann kamen natürlich die Kinder mit ihren ganz schönen, die Mädchen mit ihren ganz schönen Kleidern. Und gewonnen hatte ein Junge, der im Prinzessinnenkleid kam und dem der Schuh passte. Ja, also die waren dann 20 im Laden. So, was machte meine Mutter? Feiern. Ja, die Presse war da, es gab einen Artikel, gab so ein bisschen Gemurmel, aber mit einer Normalität, wo ich auch dir zustimmen würde, ja, es war so gelebte Inklusion mit einer Normalität, dass es da jetzt überhaupt gar nichts dran zu zweifeln oder zu diskutieren oder irgendwie komisch zu finden gäbe, wurde super. Dann ja der Junge die Prinzessin des Jahres, und das war auch total schön. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die ich sehr super. Gerne zum Thema Inklusion von ihr erzähle. Ach, wunderschön. Lieber Klaas-Jürgen, ich würde jetzt noch 3 Stunden mit dir reden, dann überschreiten wir ein bisschen das Limit unseres Podcastes, aber das ist auch total okay. Ich habe noch deuser-ordai.de. Was gibt's noch von dir zu, wenn man ein bisschen dir folgen, was von dir lesen? Die hast du gar nicht mehr. Also How to be lustig, ne?
How to be lustig, Buch, das kriegt ihr jetzt nur noch im Archiv. Das kommt aber demnächst als, wir schreiben gerade an der zweiten Auflage. How to be lustig and erfolgreich wird das Buch heißen. Es gibt die Stagehacks im Moment von mir.
Mhm. Genau, und dein LinkedIn-Profil ist auch, lohnt sich auch zu folgen, ne? Kriegt man immer wieder
da findet ihr
Tipps
viel.
Und Tricks.
Und das Stagehacks ist tatsächlich wie so ein klassisches Fachbuch. Also da habe ich alles aufgeschrieben. Das sind fast 300 Seiten, also man findet zu allem irgendwas. Da ist mein gesammeltes Wissen drin und meine Firma Deuser Concept, da findet man quasi mich mit den Vorträgen, mit den Sachen. Aber das LinkedIn-Profil oder meine LinkedIn ist so der Dreh- und Angelpunkt für alles, was passiert. Da kriegt man in der Regel mit, was ich denn so mache.
Also die Stagehacks von Klaas-Jürgen Knacki Deuser. Bei Fine Books eine Empfehlung für alle, die den Podcast heute vergnüglich fanden. Ich danke dir total für die Insights, auch für deine Erfahrung, für den Blick auf die Humorstunde oder auf die Humorhistorie und freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, war ein großes Vergnügen. Also ich drücke dir weiterhin doll die Daumen, dass das so weitergeht. Sehr schön, dass jemand sich dem Thema so ernsthaft und so mit so viel Freude angenommen hat.
Wir werden noch viele Menschen humorvoller machen.
Hoffe ich auch. Ja?